Tja, ich freue mich, dass ich einmal wieder unter euch sein darf und hoffe, dass der Herr uns weiter segnet. Er hat es schon getan durch diese Lieder und diese wunderbaren Verse, die er uns schon mitgeteilt hat. Ich möchte heute über Psalm 19 sprechen. Psalm 19 über Gottes unwiderstehliche Herrlichkeit. Unser Sohn Johannes hat unlängst dem Thomas Meierhöfer, ich weiß nicht, ob einige ihn kennen, ein Interview gegeben über sein Leben mit inzwischen schon 2 Lungentransplantationen. Ständig herausgefordert durch diese unheilbare Krankheit, die er hat, und seine begrenzte Lebenserwartung, kam er so Mitte 20 mag es gewesen sein, in eine schwere Lebens- und Glaubenskrise. Und da las er eines Tages ein Buch von dem Gründer der Fackelträger, Ian Thomas, und las eigentlich nur die Einleitung, und die traf ihn wie ein Schlag. Und er sagte sich, wenn das Christsein ist, dann will ich das und nichts anderes. Warum erzähle ich euch das? Natürlich war es etwas, was sein Leben völlig umgekrempelt hat. Seine Beziehung zu Gott, zu Gottes Wort, zum Leben allgemein hier auf dieser Erde. Aber sicher erzähle ich euch das nicht, um euch jetzt zu gewinnen für eine bestimmte Lehraussage oder Glaubensrichtung oder etwas Ähnliches, was vielleicht unser Leben hier auf dieser Erde verbessert. Vielleicht auch unser Christsein, vielleicht ein wenig freudiger oder lebendiger oder fruchtbarer macht. Es geht Gott um viel mehr, als dass wir erkennen, was für unser Leben hier wichtig sein mag. Wir sollen uns im Bild gesprochen nicht immer wieder abmühen nach dem Rezeptbuch eines bekannten, berühmten Starkochs, uns eine köstliche Mahlzeit zu bereiten, die uns vielleicht irgendwann einmal gelingt. Es geht Gott um viel mehr. Wir sollen nach dem unendlich Star-Chefkoch zuschauen, was für ein großartiges Mahl er uns bereitet und serviert hat. Wir sollen Gottes Wirklichkeit erfassen, so wie Johannes sie es ganz neu erfasst hat. Alle Erkenntnis Gottes muss unser Leben umgestalten, sagt ein Ausleger, sonst ist sie unnütz, ja sogar schädlich. Und da kommen wir an der Herrlichkeit Gottes in diesem wunderbaren Psalm 19, denke ich, nicht vorbei. David schaute diese Herrlichkeit und ich denke, sie machte ihn zu einem, wie es in der Bibel heißt, einem Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist ein gewaltiges Lob. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Sie verlieh seinem Glauben nicht nur eine Festigkeit, sondern auch eine Strahlkraft, die bemerkenswert ist. Obwohl, das brauchen wir nicht zu verschweigen, sein Leben auch sehr viele Schwachheiten zeigt und auch die Sünden in seinem Leben nicht verschweigt. C.S. Lewis, vielleicht auch einigen bekannt, vielleicht haben einige die Chroniken von Narnia gelesen, rühmte diesen Psalm einmal mit den Worten, ich betrachte dies, er meint diesen Psalm 19, als das großartigste Gedicht in den Psalmen und als eine der größten lyrischen Dichtungen der Welt. Der Mann muss etwas erfasst haben von dem, was ein David auch begriffen hat. Und was wir auch ja eben schon in den Liedern, in den Bibelworten auch gespürt haben. Ich möchte zunächst die Verse 1 bis 7 lesen. Ihr werdet es inzwischen aufgeschlagen haben. Psalm 19, 1 bis 7. Die Musik, ich lese nach der Menge-Übersetzung, die ist auch sprachlich sehr schön. lasst euch davon nicht stören, wenn ihr eine andere Übersetzung habt. Also dem Musikmeister ein Psalm von David. Die Himmel verkünden Gottes Herrlichkeit und vom Werk seiner Hände erzählt die Feste. Ein Tag ruft dem anderen die Botschaft zu und eine Nacht vermeldet der anderen die Kunde. Da ist keine Sprache, da sind keine Worte, unhörbar ist ihre Stimme und doch durch alle Lande dringt ihr Schall und ihre Rede bis ans Ende des Erdkreises. Der Sonne hat er dort ein Zelt gesetzt und sie, wie ein Bräutigam, tritt sie hervor aus ihrem Gemach. Sie freut sich, wie ein Held, zu durchlaufen die Bahn. Vom Ende des Himmels geht sie aus und ihr Umlauf reicht wieder bis zu dessen Ende und nichts bleibt verborgen vor ihrer Lichtglut. Wunderbare Verse. Es würde reichen, über diese 7 Verse die ganze Predigt zu halten. Ich versuche, einmal alles irgendwie hineinzubringen. Diese Verse, gerade die ersten 7, sind von etlichen Komponisten ganz wunderbar vertont worden. Johann Sebastian Bach, Josef Haydn, Heinrich Schütz, Emil Janssen, wahrscheinlich noch mehr. Sie behandeln die Schöpfung und dann folgen noch 2 weitere Teile, die das Wort Gottes und als drittes Davids Antwort auf dieses Reden Gottes behandeln. Und so möchte ich diesen 3 Teilen 3 Überschriften geben. Die erste, Gottes Offenbarung in der Schöpfung, seine Herrlichkeit. Das zweite, Gottes Reden in seinem Wort, sein Werben um uns Menschen. Und drittens, David Zwiesprache mit Gott, unsere Antwort auf Gottes Reden. Zuerst also Gottes Offenbarung in der Schöpfung, seine Herrlichkeit. Die Himmel verkünden die Ehre Gottes. Bei einigen steht, erzählen die Herrlichkeit Gottes. Beides ist möglich. Und die Feste seiner Hände Werk. Was ist das für eine Aussage? Das klingt fast wie so ein Fanfarenstoß. Wir haben ja eine wunderbare Trompete. Aber was heißt das? Hier wird nicht der Himmel, hier wird nicht die Schöpfung bewundert, wie bei den Romantikern oder Naturschwärmern oder bei den Wandervögeln oder wo auch immer. Seine Weite, seine blaue Farbe und was auch immer dazugehört. Nicht der Mensch mit seinen Empfindungen steht hier im Mittelpunkt und bietet etwas dar. Und schon gar nicht geht es um eine Vergötterung des Himmels oder der Schöpfung. Das war den Juden nicht erlaubt. Das stand unter Strafe. Davids Blick, das ist mir irgendwie aufgefallen, Davids Blick wird eigentlich absolut übermenschlich gefangen genommen vom Reden Gottes durch die Schöpfung. Er sieht durch das Vordergründige hindurch, dass Gott unsere Augen auf etwas lenkt, was weit über die Schöpfung hinausgeht. Und was weit über uns Menschen liegt, was wir eigentlich nicht erfassen können, von dem wir auch völlig abhängig sind. Letztlich weist Gott auf sich selbst hin. Aber die Schöpfung selber ist auch ein wunderbares Thema. Ich bin ja, vielleicht wissen das einige, Vogelfreund, habe schon unterwegs wieder die Kraniche gesehen, nebenan auf den Feldern, an der Autobahn. Man könnte sich tagelang, wochenlang, jahrelang bis ans Lebensende über diese Herrlichkeit der Schöpfung unterhalten. Thema Vögel würde reichen für mich. Aber denken wir vielleicht nur mal daran, wie viele Faktoren unserer Umwelt müssen haargenau ineinander passen, zusammengefügt sein, damit Leben hier auf dieser Erde möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das per Zufall so zusammengefügt wurde, allein wenn wir an die Luft denken, die wir einatmen, die eine bestimmte Zusammensetzung haben muss, Die Wahrscheinlichkeit, dass das per Zufall entstanden ist, ist mathematisch gesehen null. Wie es besagt, auch unmissverständlich dazu, ein Universum von dieser Komplexität erfordert einen Schöpfer, der allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist. Herrlichkeit Gottes. Wir haben es im Lied schon besungen, wunderbar. Aber mehr noch. David spricht von Verkünden. Bei einigen steht Erzählen. Erzählen ist mir zu unscharf. Verkünden. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck dafür. Was ist das, Verkünden? Was wird verkündigt? Mit ziemlicher Sicherheit eine unüberhörbare Botschaft, deren Inhalt man nicht ignorieren darf. Es gab mal Zeiten, da ritt ein Herold, der Gesandte des Königs, auf den Markt, stellte sich mit seinem Pferd dorthin, stieß in seine Fanfare und dann brachte er den Befehl des Königs. Und wie wenn jemand dem ausgewichen ist und nicht hingehört hat, das missachtet hat. Die Herrlichkeit des Himmels, wir wollen es ja nicht ignorieren, seine Farbe, wir denken auch an den Regenbogen, wir denken an seine Unendlichkeit, wir denken natürlich an Sonne, Mond und Sternenhimmel. Diese Herrlichkeit ist kein Selbstzweck, sie weist nicht auf sich selbst zurück. Und diese Himmelskörper, die sind kein zufälliges Produkt, irgendwie kosmische Erscheinungen, die mehr oder weniger Einfluss auf uns haben. Es geht um viel mehr. Sie verkünden die Herrlichkeit Gottes, beziehungsweise seiner Hände Werk. Sie verkünden die Ehre Gottes. Und natürlich dürfen wir uns und sollen wir uns daran erfreuen. Aber wichtiger ist es doch, dass wir uns sagen lassen, was sie uns zu verkündigen haben, welche Absicht Gott mit seinem Wort, mit der Schöpfung zunächst einmal verbindet. Es geht um seine Ehre. Kann man sich dem entziehen, diesem Zusammenhang? Der nächste Vers, Vers 3, macht die Sache sogar dringlich. Ein Tag sagt es dem anderen und eine Nacht tut es kund der anderen. Also Tag um Tag und Nacht um Nacht, unverändert, regelmäßig, nicht nachlassend, unverändert, bestimmt schon einige tausend Jahre, weisen die Himmel auf Gott, den Schöpfer, hin und auf die Ehre, die ihm gebührt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr im Urlaub seid, am Strand oder im Gebirge, nachts, keine Lichtverschmutzung. Der Blick wird emporgezogen. Man sieht diesen Sternenhimmel. Ich weiß nicht, wie viele Sterne ihr dann zählt. 3000, manche können vielleicht bis 6000 zählen. Vielleicht braucht man auch ein Fernglas dazu. Aber von den 100 Milliarden in unserer Galaxie ist das schon eigentlich verschwindend gering. Aber irgendwo, ich weiß nicht, wie es euch geht, Dieter, wenn du nachts unterwegs bist, der Blick wird emporgezogen und man sagt nicht, ach so, nur schon wieder der Sternenhimmel. Nein, da rührt sich etwas in unserem Herzen. Da werden wir zu etwas Höherem gezogen. Wir begreifen es nicht. Gut, Christen wissen, was dahinter steckt. Aber das steckt in jedem Menschen drin. Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Ja, wie wichtig ist es, Gott uns durch sein Reden, auch durch die Schöpfung, durch diese herrlichen Erscheinungen, die uns so groß sind, zu erreichen. In Vers 4 heißt es, vielleicht ist es etwas merkwürdig für uns, wenn das jetzt folgt, ohne Sprache und ohne Worte und ihre Stimme wird nicht gehört. Wir haben eben vom Reden gesprochen und jetzt wird die Stimme nicht gehört. Wie ist das gemeint? Man könnte sagen, das Buch, der Schöpfung braucht keine menschlichen Worte oder Wörter. Wir würden uns hier schon im Saal wahrscheinlich streiten, welche Sprache dann nötig wäre, ob Deutsch oder Tagalog zum Beispiel. Vielleicht sind noch andere Sprachen da. Aber das würde auch nichts nutzen, wenn es menschliche Worte wären. Ich glaube, dass Menschen, die nicht hören wollen, auch das nicht vernehmen würden. Sie würden ihre Ohren weiter auf Durchzug stellen. Und doch reden die Himmel. Gott gibt nicht nach. Jeder Mensch kann dieses erfassen. Es ist keine Übersetzung dafür notwendig. Mit großem Ernst greift Paulus in Römer 1 diese Tatsache auf. Er sagt, einige kennen mit Sicherheit diesen sehr ernsten Abschnitt, Römer 1 ab Vers 18. Es offenbart sich nämlich Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und jetzt kommt es, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Da Gott es ihnen geoffenbart hat, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken oder mit dem geistigen Auge wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das klingt sehr ernst, aber es ist auch so klar. Gott führt uns nicht hinters Licht, sondern redet sehr eindeutig und sehr klar, und zwar in einer herrlichen Weise. Ich kann mich also nicht berufen, dass ich die Sprache nicht verstehe oder dass ich aus einem anderen Kulturkreis komme oder sonstige Mängel da sind oder die Zeiten heute so anders sind als die Zeiten Davids oder was auch immer. Die Botschaft ist universell, wie auch der Anspruch Gottes universell ist. In Vers 5 heißt es deshalb, ihre Stimme geht aus ins ganze Land und ihre Rede bis an das Ende der Welt. Da ist nichts ausgenommen. Paulus gebraucht übrigens diesen Vers in Römer 10, Vers 18, um den widerspenstigen Juden, mit denen er solche Not hatte, unser Herr selbst ja auch, um ihnen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie beharrten darauf, dass sie durch das Gesetz vor Gott gerecht werden können. Das ist ziemlich mutig, muss ich sagen. Und sie weigerten sich, dem Evangelium Glauben zu schenken, dem Reden Jesu Glauben zu schenken. In dem Zusammenhang behandelt Paulus auch, woher der Glaube kommt. Er sagt, er kommt aus der Predigt, die Predigt aber durch Christi Wort. Und da horchen wir auf, wenn es in den nächsten Zeilen von Psalm 19 um die Sonne geht. Es steht dort, dort hat er der Sonne ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Merkwürdig. Wie passt das in dem Zusammenhang? Geht es also doch mehr um die Schöpfung? Jetzt hier um die Sonne? Allegorische Darstellung der Sonne, Bräutigam, Held und so weiter. Ihr Lieben, ich darf und ich möchte und soll auch mich an dem Sonnenaufgang und Untergängen oder an dem besonderen Vorzug der Sonne erfreuen. Das ist völlig klar. Ich kann mir natürlich auch die Bedeutung der Sonne für das Leben, das Gedeihen hier auf dieser Erde, Gedanken machen und mich über ihr Licht, das nicht zu hell ist, nicht zu dunkel, manchmal blendet es natürlich ein bisschen, aber ihr Lieben, ich denke, wir stimmen überein, im Frühling, wenn die Sonne rauskommt wie heute, freuen wir uns. Alle Menschen freuen und wollen nach draußen und endlich Gartenarbeit anfangen oder irgendetwas. Oder an der Weser spazieren gehen. Oder ich freue mich über die Wärme. Wäre komisch, wenn es anders wäre. Ich bin dankbar, dass ich nicht auf der Venus leben muss oder auf dem Mars. Mich zieht es noch nicht mal zum Mond. Ich freue mich daran, dass ich in der richtigen Entfernung zur Sonne leben darf. Das sind ja so im Schnitt 150 Millionen Kilometer. Dass es nicht sich dauernd ändert. Das ist ein ganz großer Vorteil. Das passt einfach zu unserem Leben hier. Aber diese Wörter, Zelt, Bräutigam, Held, die weisen doch noch auf etwas anderes hin. Oder muss ich sagen, besser auf einen anderen, von dem wir total abhängig sind. Ohne den kein Leben auf dieser Erde möglich wäre. Und das ist nicht die Sonne, das ist unser Jesus Christus. Es ist vorhin schon gelesen worden, ich habe mich so gefreut. Den Bibelleser fällt da sofort etwas ein. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch, ich lese es noch einmal, und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Bibelleser, da klingelt es natürlich sofort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wörtlich übersetzt steht dort nicht wohnte, sondern zeltete. Da haben wir das Zelt. Und es heißt ja vorher, 10 Verse vorher, in Vers 4, in ihm, Jesus, war in ihm, der im Anfang das Wort war, war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Er ist das Licht. Und dazu zeltete er unter uns. Ich weiß nicht, ich denke, die meisten von euch wissen, was ein Zelt ist. Und vielleicht haben viele auch schon einmal in einem Zelt übernachtet, auf so einem Zeltplatz. Ich denke, ich kann darüber so über etwas Bekanntes reden. Was heißt denn, was verbindest du mit Zelten, mit Zelt? Ein Zelt ist kein Massivbau, ist kein Bunker oder ist keine Burg. Oder irgendwie ein Betonklotz. Ein Zelt wird mit so kleinen Heringen im Boden festgehalten. Es ist etwas, was vorläufig ist, was nur eine Zeit aufgestellt wird. Dann baut man es wieder ab, packt es ein, schnallt es aufs Fahrrad und weg ist man. Und baut es irgendwo wieder auf. Es ist etwas Vorläufiges. Etwas, was nur eine Zeit lang da ist. Wie lange war der Herr Jesus hier auf dieser Erde? Etwa 33 Jahre, von denen aber nur 3 Jahre er in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Das ist nicht lang. Gott verließ die Ewigkeit in Christus und kam eine Zeit lang auf diese Erde. Was sagt das Zelt noch? Es sagt doch etwas, stell dir mal jetzt vor, du bist auf dem Zeltplatz, rings um dich lauter andere Zelte. Du kriegst alles mit, was da passiert. Und andere kriegen mit, was bei dir passiert. Das ist ein Bild für Nähe. Vielleicht auch für Vertrautsein. Auf jeden Fall ganz nahe kommen. Trennendes weglassen. Sich nicht im Wald verstecken, sondern irgendwo eben im Zelt dort aufbauen, wo vielleicht auch andere stehen. Wie nah ist uns der Herr Jesus gekommen? Näher geht es nicht, als dass er unter uns zeltete, damals zu seiner Zeit. Und noch etwas sagt das Zelt, noch ein Gedanke kam mir. Ein Zelt ist keine Betonwand, ist keine Stahlplatte oder Behausung, sondern es ist ein ganz dünnes Tüchleinchen. Es spricht von Verletzlichkeit, ausgesetzt sein. Ein Steinwurf und das Zelt ist kaputt. Du kannst dich nicht wehren gegen den Sturm, wenn er wirklich kräftig genug ist, oder gegen Angriffe von feindselig gesinnten Menschen. Wie verletzlich war der Herr Jesus? Er ließ sich sogar an das Kreuz nageln und ist nicht weggelaufen. Ach, darüber könnte man vieles sagen. Allein dieses Wort zählt. Herrlichkeit Gottes in seiner Schöpfung, aber eben alles weist ja auf seinen Sohn. Soli Deo Gloria, wir haben es gesungen. Das Lied passt sehr gut, muss ich sagen. Was ist mit dem Held? Benedikt Peters schreibt dazu, wie ein Held ist er gekommen zu laufen die Bahn. Er wusste um den Unglauben der Menschen, doch kam er, freute sich zu kommen, um den Willen des Vaters zu tun und die vom Vater gesteckte Bahn zu durchlaufen. Er lief wie ein Held, den nichts aufhalten konnte, auch kein Widerspruch von Sündern. Und wie ein Held wird er wiederkommen, als die Sonne der Gerechtigkeit, wie es in Malachi 3, Vers 20 steht. Was sollen wir dazu sagen? Oder wenn wir an das Wort Bräutigam denken. Wovon spricht der Bräutigam? Der aufbricht aus seinem Zelt. Ein Bräutigam. Wonach sehnt sich ein Bräutigam? Er sehnt sich danach, seine Braut heimzuführen. Und sie ist begeistert von seiner Herrlichkeit und sehnt sich danach, dass er sie auch endlich heimführt. Und dass sie sich in Liebe einander widmen können und gemeinsam genießen können, was Gott sich da ausgedacht hat. Etwas Herrliches. Ein wunderbares Bild. Wir haben ja vorhin Offenbarung 21 ab Vers 9, glaube ich, gelesen. Die Braut des Lammes. Ja, was ist das für eine Herrlichkeit, von der wir gehört haben? Das hat sich Gott ausgedacht. Das geht fast über unser Denken hinaus. Nicht, weil wir so lieb sind, das wissen wir, sondern weil er so herrlich ist. Möchte er uns teilhaben lassen an seiner Herrlichkeit. Und da ruht er nicht und hat das Kostbarste und Köstlichste eingesetzt, damit dies geschehen kann. Jetzt im Glauben erfasst und einmal in der Wirklichkeit erlebt. Aber am Ende dieses Abschnitts steht doch noch etwas, und nichts bleibt verborgen vor ihrer Lichtglut, was uns vielleicht so ein bisschen Beklemmung schenkt. Gott verschweigt uns auch nicht das, was auch an Warnung gesagt werden muss, falls jemand sich abwendet. Er sagt in Johannes 3, Vers 19, der Jesus selber, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn wer Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht gestraft werden. Das sind wirklich sehr ernste Worte, wenn wir uns da abwenden. Und mir kam der Gedanke, vielleicht soll sogar der tägliche Untergang der Sonne uns daran erinnern, dass da irgendwann einmal das Licht weg ist, sein Licht nicht mehr da ist, seine Stimme nicht mehr hörbar ist, dass Gott irgendwann einen Schlussstrich macht und sagt, so, das war die Zeit der Gnade, ihr habt sie ergriffen oder ihr habt sie nicht ergriffen und jetzt muss ich auch das angekündigte Gericht kommen lassen. Der Jesus sagt doch in so wunderbarer Weise in Johannes 12, Vers 36, da hören wir die Warnung, aber die Verheißung Gottes. Johannes 12, 36. Solange ihr das Licht habt, glaubet an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. Merken wir, wie Gott zieht, wie Gott wirbt, wie er unsere Aufmerksamkeit, aber unser Herz gewinnen will. Eine wunderbare Verheißung. Gott hat das Licht in Jesus Christus offenbar gemacht. Offenbar heißt ja, es ist nicht länger verborgen. Und deshalb sind wir auch verantwortlich, darauf Gott gegenüber zu antworten, der es uns ja geoffenbart hat. In diesem Abschnitt durch die Schöpfung, die seinen Sohn noch sinnbildlich versteckt, mit einschließt. Aber unser Staunen oder unsere vielleicht auch Bewegung der Herzen, unser Sehnen nach dieser Herrlichkeit Gottes soll noch stärker geführt werden, Orientierung bekommen und deswegen kommt uns auch Gott noch weiter entgegen als mit seiner Schöpfung und zwar in diesem zweiten Buch, könnte man sagen, zweiter Abschnitt, durch sein Wort. Das erste also Gottes Offenbarung in der Schöpfung seiner Herrlichkeit und jetzt Gottes Reden in seinem Wort, sein Werben um uns Menschen. Diesen Abschnitt werde ich sehr kurz behandeln. Er spricht eigentlich für sich selbst. Ihr werdet beim Lesen selber merken, welche Absichten Gott mit seinem Wort hat, dass er unser Herz, unser Gewissen anspricht, dass er Leben wirken will und wir sollen seine Wahrhaftigkeit erkennen, uns von ihm ziehen lassen. Wir dürfen aber nicht vergessen, eben, dass die Schöpfung, diese wunderbare Schöpfung durch den Sündenfall ja verdorben ist. Und deswegen hat Gott es nötig befunden, dass diese gefallene Schöpfung noch eine besondere Botschaft braucht. Und das geschieht durch sein Wort. Wir werden merken, dass sie dieses Wort um uns, um unser Herz wirbt. Und was mich am meisten oder auch sehr verwundert hat, ich lese es ja gleich vor, ist, wie positiv David über das Wort spricht. Das heißt doch, er hat es als das Verben Gottes, als etwas Positives, als etwas Anziehendes wahrgenommen und es hat entsprechende Früchte bei ihm gewirkt. Und am Ende werden wir merken, dass wenn wir wie David dieses Wort aufgenommen haben, die meisten von euch haben es getan und haben es mit Sicherheit erlebt, dass es uns köstlicher geworden ist, als das Köstlichste, was es hier vielleicht auf der Erde gibt. Ich lese ab Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickt die Seele. Erquickt, gibt neues Leben. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht die Törichten weise. Die Törichten, die Einfältigen, die im guten Sinne naiv sind, wie Kinder, demütig. Die Befehle des Herrn sind richtig, erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, also rein, erleuchtet die Augen. Die Furcht vor dem Herrn ist rein, bleibt ewig bestehen. Vielleicht nur eben der eine Gedanke oder das eine Wort, Furcht des Herrn, das scheint uns hier irgendwo nicht so ganz hineinzupassen, aber Gott bleibt Gott. Das Gericht Gottes bleibt ja auch bestehen über die Sünde. Aber für mich bleibt dass die Erkenntnis der Gnade Gottes, die bleibt ewig bestehen. Die Gerichtsurteile des Herrn sind Wahrheit, sind allzumal gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und als Feingold in Menge, sind süßer als Honig und Wabenseim. Ich überlasse euch diese Verse zu eurem persönlichen Studium. Da werden euch wahrscheinlich viele Wörter Bibelverse aufleuchten. Aber vergessen wir nicht, wie wir die Bibel behandeln, behandeln wir den Herrn. Und ich hoffe, dass wir großen Gewinn haben. Aber ihr versteht auch, wenn ich mich da kurz fasse, denn mir ist der letzte Teil besonders kostbar geworden. Für mich ist es der entscheidende Abschnitt, der nicht fehlen darf und der uns zugleich doch auch sehr herausfordert. Also einige Gedanken nun zum dritten Teil, Davids Zwiesprache mit Gott, unsere Antwort auf Gottes Reden. Vers 12, auch dein Knecht lässt sich durch sie warnen. In ihrer Befolgung liegt ein reicher Lohn. Verfehlungen, ach, wer nimmt sie wahr? Von den unbewussten Fehlern sprich mich los. Auch vor Hochmutsünden behüte deinen Knecht. Lass sie nicht Macht über mich gewinnen. Dann stehe ich unsträflich da und bleibe rein von schwerer Verschuldung. Lass wohlgefällig dir sein die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens, o Herr, mein Fels und mein Erlöser. Was tut David hier? Er betet. Was heißt das, er betet? Es ist seine Antwort auf Gottes Reden. Zuerst durch die Schöpfung und dann durch sein Wort. Und was mich erstaunt hat, ist, wie feinfühlig, wie ehrlich, wie klar seine Reaktion ist. Das ist doch viel mehr, als was heute oftmals geschieht. So ein eilfertiges Abnicken oder ein hingeworfenes okay, okay, okay. Es ist viel mehr. David sieht sich in dem unbestechlichen Licht Gottes und er stellt sich diesem Licht. Das ist so wichtig. Und das überführt ihn von seiner ganzen Abhängigkeit, von der Barmherzigkeit, von der Gnade Gottes. Er entzieht sich nicht der Erkenntnis, dass er unwürdig ist, dass er verloren ist vor diesem heiligen Gott. Natürlich ist sein Gewissen getroffen. Er sagt, auch dein Knecht wird durch sie, er weist ja zurück auf die Verordnungen, auf das Wort Gottes, erleuchtet, dein Knecht wird durch sie erleuchtet. Bei einigen steht, belehrt sogar oder gewarnt oder erinnert. Gottes Geist sucht den Zugang zu unseren Herzen, zu unserem Innersten. Er weiß ja, wie entscheidend unsere Reaktion auf sein Reden ist. Und wenn ich mich dem Reden Gottes aufrichtig, wahrheitsgemäß stelle, dann werde ich erleben, dass es reichen Lohn gibt, wie es hier auch heißt. Ich darf mit reichem Lohn rechnen. Und da kommt uns natürlich dieser wunderbare Vers, Römer 8, Vers 32. Römer 8, Vers 32. Er, der doch seines eigenen Sohnes, Gott, der seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles. Mehr geht nicht. Ein Blick in Gottes Herrlichkeit. In sein Herz, möchte ich sagen. David bezeichnet sich hier als Knecht. Er nimmt seine Stellung vor Gott ein. Er hat früh erfahren in seinem Leben, was es heißt, diese Weisungen Gottes wahrzunehmen, anzunehmen, mit ihnen zu leben. Wenn ich allein daran denke, dass er als junger Hirte Löwen und Bären die Beute wieder abgenommen hat. Oder wie er furchtlos dem Riesen Goliath begegnet ist, ihn besiegt hat. Oder jahrelang der Feindschaft, der Todfeindschaft Sauls ausgewichen ist und sich nicht an ihm vergriffen hat. Die Bibel verschweigt natürlich auch all seine Schwachheiten nicht. Und er ist auch in schwere Sünden gefallen. Aber entscheidend auch das, was ihn zum Mann Gottes machte, war, dass er seine Beziehung zu Gott nie losgelassen hat. Und sich letztlich, auch wenn er manchmal in großer Gefahr war, daran festgehalten hat. Für mich ein ganz großes Vorbild. Vers 13, Verfehlungen. Wer erkennt sie? Sprich mich los von den Verborgenen. Oder Luther, so kostbar Lutherdeutsch. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Merken wir, wie feinfühlig er ist. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von den Verborgenen. Natürlich haben wir keine Chance vor dem allwissenden Gott, der ins Verborgene hineinsieht. Wir haben es ja in Vers 7 schon gelesen. Oder denken wir an Psalm 139, Vers 7. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Von wem ist der Psalm? Auch von David. Ja, es liegt auf einer Ebene. Und was können wir dann Besseres tun, als ihm unsere Blindheit, unsere Verkehrtheit, diese Verdrehtheit unseres ganzen Wesens, unter dem wir doch manchmal oder oft genug dann auch wieder leiden, vielleicht auch unsere Gleichgültigkeit oder Verstocktheit zu bringen und ihn um seine Gnade zu bitten. Gerade auch die Unbewussten, die wir vielleicht gar nicht mehr manchmal registrieren oder die wir als menschlich und belanglos abtun. Merken wir, wie Davids Gewissen vor Gott feinfühlig und demütig erwacht ist. David hört hier nicht auf, in dieser Feinfühligkeit. Da ist noch etwas, was ihn drückt in Vers 14. Ich nehme die Übersetzung von Herbert Janssen. Der sagt auch von den Vermessenen, und er ergänzt das, oder Mutwilligen, wörtlich Überwallenden, das heißt sich frech erhebenden, Kecken, Ergänzung, Verfehlungen. Halte deinen Knecht zurück. Mögen sie nicht Macht über mich haben, dann bin ich ohne Tadel und rein von großer Übertretung. Was sind das für Sünden? Mutwillige, mit erhobener Hand geschehene Sünden. David ist sich in diesem Fall seiner eigenen Schwachheit, der Schwachheit seines Temperaments, was ihn immer wieder dann überkommen hat, verantwortlich. Er weiß, was es heißt, unter die Sünde verkauft zu sein. Er leidet darunter und hat Angst, dass ihm dieses überwallende Temperament irgendwie von Gott trennen könnte. Und deswegen klammert er sich umso mehr an ihn. Er ruft Gott an, er bekennt ihm seine Sünden, auch eben diese verborgenen Sünden. Und ruft ihn an um Beistand. Wir merken, welch ein tiefes Vertrauen David zu Gott hat, was Gott in ihm geweckt hat. Er nimmt ihn wahr als den unbestechlichen Richter und als seinen Erlöser und als seinen Gott und Herrn. Und das ehrt Gott. David schließt sein Gebet in Vers 15. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch oder das Sinnen meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Er möchte nicht nur von dieser drückenden Anklage seiner Sünden befreit werden. Er weiß um sein Wesen, dieses Innerste, was ihn immer wieder in Gefahr bringt. Und deswegen spricht er auch von dem Reden seines Mundes. Woher kommt das Reden? Wie die Sünde überhaupt? Aus dem Innersten, aus dem Herzen. Und er möchte, dass sein Herz, dieses Innerste, durch diesen herrlichen Gott bleibend verändert wird. Dort hat ja unser ganzes Denken, unser Wollen, auch unser Reden, Alle unsere Motive haben dort ihren Ursprung. Benedikt Peters sagt dazu, da in unserem Herzen nur Böses ist, muss Gott uns ein neues Herz geben. Ein Herz, das Wohlgefallen hat am Willen Gottes. Ein Herz, das Gott und sein Wort mehr liebt als sich selbst. Wie sehr Davids Herz davon tatsächlich erfüllt ist, verändert ist, sehen wir ganz am Schluss. Da heißt es, sagt er, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Herrlicher Höhepunkt dieses Vertrauens in seinen Gott. Auch indem er ihn damit ehrt. Sein Gott ist absolut zuverlässig. Er ist ein Fels, auf dem man ewig Halt findet. Er hat uns die Augen geöffnet, in seinen Werken seine eigene Herrlichkeit zu sehen. Er hat uns die Ohren geöffnet, in seinem Wort seine Stimme zu hören. Wir wollen jetzt nichts anderes als seinen Willen. Wir wollen niemand anderes als ihn. Ich glaube, dass ich so es mit euch auch, dass wir uns da eins sind in diesem Punkt. David ist uns ein Vorbild. Er hat Gott in wunderbarer Weise erfasst und erlebt. Er kann sagen, mein Fels und mein Erlöser. Frage, wie ist unsere Antwort auf das Reden des Sohnes Davids, wie er genannt wird, unseres Herrn Jesus Christus, in der Schöpfung, in seinem Wort und in unserem Gewissen. Amen.